Sie hören Krypto-Kontext, Ihr Begleiter in die Welt der digitalen Währungen und Technologien.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Krypto-Kontext, deinem neuen Blockchain-Begleiter in die Welt der Kryptowährungen, Tokens und Anwendungen. Verständlich erklärt und immer mit Blick auf potenzielle Investments an den Kryptomärkten. Nachdem wir das letzte Mal eine kurze Einführung zu den technischen Aspekten, Lösungsansätzen und auch Limitationen von Blockchain-basierten Systemen gegeben haben, möchten wir diesmal, wie avisiert, eine kurze Einteilung und Übersicht des Kryptomarkts versuchen, wo wir die verschiedenen Bausteine und Ebenen, man spricht ja auch von Layers oder eben Systemebenen, des Blockchain-Ökosystems beleuchten wollen. Oder, Steffen, ist das so eine faire Zusammenfassung?
Ja, wobei wir uns heute vor allem auf das grundlegende Layer, also auf die Blockchain, beschränken wollen und dann später in weiteren Folgen auf die anderen Ebenen bis hin zur Anwendungsebene mit dezentralen Apps und was es eben heute schon am Markt gibt, befassen.
Genau, würde ich auch so zustimmen. Es gibt ja sicherlich viele Möglichkeiten, irgendwie dieses Ökosystem aufzutrennen, zu klassifizieren, einzuordnen. Aber die meiner Meinung nach einfachste Möglichkeit ist eigentlich die Aufteilung in die folgenden drei Grundebenen. Und ich glaube, das sind die, die du auch genannt hattest. Das ist einmal die Basisebene, also auf Englisch Base Layer oder einfach Blockchain Layer. Das zweite wäre eben eine Art Infrastrukturebene oder Zwischenebene. Und das dritte wäre dann wirklich eben die Anwendungsebene oder auch App Layer. Ja, also da, wo dann die entsprechenden Apps zumindest mal dort, wo es möglich ist, also insbesondere auf Smart-Contract-Plattformen, dann entsprechend einhaken und dem Nutzer ermöglichen, mit Smart-Contracts zu interagieren.
Ja, technisch würde man jetzt diesen Blockchain-Layer, diese unterste Ebene, noch weiter unterteilen in einen Teil, der sich um das Netzwerk dreht, um einen Teil, der um den Konsensmechanismus sich dreht, also Proof of Work, Proof of Stake haben viele schon gehört. Die meisten wissen aber nicht so viel damit anzufangen, weil es halt einfach auch in der Praxis für die meisten nicht so relevant ist. Da gehen wir auch aber noch separat mal in einer Folge drauf ein, weil es trotzdem relativ wichtig ist, diese ganze Diskussion um den Stromverbrauch von Bitcoin und Co. zum Beispiel und auch im Bereich Sicherheit kommen wir heute nochmal kurz darauf zu sprechen. Aber im Allgemeinen, gebe ich dir recht, kann man es damit ganz gut umreißen.
Dann tauchen wir da vielleicht tiefer ein in diese sogenannte Blockchain-Ebene, sogenannte Base-Layer. Und das ist, ja, wie soll man es beschreiben, eigentlich die jeweilige Blockchain an sich, also auf der sich alle Transaktionen abspielen, aufgezeichnet werden und auf der dann eben auch Apps aufsetzen können, Applications, Anwendungen, wenn das eben die jeweilige Blockchain ermöglicht. Und zu dieser Basisebene zählen natürlich die bekannten Kryptowährungen, die für sich als solche stehen, also als eigene Währung und potenziell Wertspeicher, aber auch als Blockchain, ebenso wie natürlich Bitcoin, aber auch Bitcoin Cash, Stellar Lumens und Litecoin kommen da sicherlich in den Sinn. Und auch der Ur-Meme-Coin, Dogecoin, begründet eine eigene Blockchain. Weiterhin gehören natürlich dann eben auch die ganzen Smart-Contract-Plattformen dazu, wie zum Beispiel Ethereum, Solana, Ripple, Avalanche, Cardano, Polkadot, Aptos und Co. Also es gibt sicherlich noch viele, viele weitere. Und da sind wir dann auch schon in einer Art Subklassifikation dieser Blockchain-Ebene. Und zwar einmal die vorgenannten Smart-Contract-Plattformen und solche Blockchains wo eben die Funktion des Wertspeichers und des Werttransfers klar im Vordergrund stehen. Also das wäre dann eben Bitcoin, dessen Blockchain jetzt erstmal nativ nicht Smart Contract fähig ist, wo aber drumherum sicherlich Projekte entstehen, die auch das dann auf Grundlage von Bitcoin ermöglichen sollen. Ja. Eine potenzielle dritte Kategorie haben wir ja dann eben auch schon noch gehört. Das könnten Meme-Coins sein, aber eigentlich auch nur dann, also in diesem Bereich, wenn sie eine eigene Blockchain begründen. Und da kenne ich eigentlich nur Dogecoin. Ich weiß nicht, Steffen, ob du noch weitere kennst. Weil alle anderen sind ja dann eher letztendlich Tokens, die auf einer genau, auf einer anderen Blockchain, meistens Ethereum, entsprechend genau dort leben und dort darauf aufsetzen. Aber auch hier ist, sag ich mal, eine Abgrenzung nicht immer ganz klar. Also man nehme mal nur die ganzen Forks, die aus Bitcoin und Ethereum entstanden sind, also quasi alte Entwicklungsstände repräsentiert, sowas wie Ethereum Classic oder auch Bitcoin Cash sogar, ja, oder Bitcoin SV. Ich glaube, es gibt noch einige weitere. Und da ist zumindest auch nicht immer ganz klar, ob deren Wert jetzt eher nostalgisch motiviert ist, also eigentlich eher eine Art Meme ist, als, sag ich mal, wirklich Cryptocurrency. Ja,
also die Forks sind ja in dem Sinne, also klar waren sie mal alte Entwicklungsstände, als sie sich eben abgegabelt, abgespalten haben. Es ist aber auch eine Spaltung der Community meistens, die damit einhergeht, weil damit ein Fork passiert, müssen im Prinzip eine Blockchain sich in zwei Richtungen entwickeln. Also es muss quasi einen Zeitpunkt geben, wo die eine Hälfte der Community sagt, ich verfolge diesen Weg und die andere verfolgt diesen Weg, weil Bitcoin Cash zum Beispiel hat ja auch noch einiges weiterentwickelt nach der Abspaltung, aber halt eben in eine andere Richtung als das BTC Bitcoin, weil eben die Interpretation, die Leute von der Vision von Satoshi Nakamoto hatten, sich unterschieden hat. Und das ist eigentlich so der Grund, warum es diese Forks, diese Hard Forks gibt, weil eben genug Leute sagen, ich sehe das aber anders und ich will diesen anderen Weg verfolgen. Bei Ethereum Classic haben die Leute nicht den Weg zu größerer Skalierung und Proof of Stake mitgehen wollen, unter anderem, und haben sich deswegen auf das klassische Ethereum, wie der Name sagt, festgelegt und verfolgen diesen Weg halt teilweise noch bis heute.
Genau, aber Fakt ist doch sicherlich auch, dass sich eigentlich dann zumindest mal faktisch Mainstream Forks oder eine Main Fork oder Main Coin, Main Blockchain dann doch oftmals zweifelsohne auch herausbildet, so wie bei Bitcoin eben Bitcoin und bei Ethereum eben Ethereum ohne entsprechenden Zusatz.
Also ja, es stellt sich dann meistens heraus, wer mehr Anhänger bekommt. Nur ist es halt eine rein subjektive Entscheidung. Also klar kann es sein, dass es irgendwann auch technische Gründe gibt, das eine dem anderen vorzuziehen. Aber zum Beispiel was Transaktionsgebühren angeht, ist ja Bitcoin Cash dem Bitcoin meilenweise voraus. Ja, ich rede jetzt nicht über das Lightning Network. Aber es gibt eigentlich erstmal keine bessere Fork, sondern die sind am Anfang erstmal beide gleichgesetzt. Und der Bitcoin ist sicherlich auch deswegen erfolgreicher als Bitcoin Cash, auch wenn ich auch ein größerer Freund von Bitcoin bin. Aber der Erfolg rührt sicherlich auch daher, dass diese Blockchain den Namen behalten hat und dass das sicherlich auch mitträgt. Also die meisten Leute interessieren sich nicht dafür, wie jetzt die Blockgröße aussieht oder keine Ahnung, welche Vision die Community da verfolgt, sondern viele gehen dann bestimmt auch einfach nach dem Namen. Wer den Namen behält, hat einen Vorteil. Das ist, glaube ich, auch oft so.
Genau, aber ich würde trotzdem noch hinzufügen, dass es gerade im Falle von Bitcoin auch, sag ich mal, Use Case kongruent ist, weil ich glaube, da waren wir aber in der letzten Folge auch schon kurz, dass eigentlich, sag ich mal, die Entscheidung gefallen ist, dass Bitcoin eher ein Wertspeicher, also eher digitales Gold darstellt oder dargestellt hat in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, als wirklich Transaktionswährung, also wie ein Dollar, mit dem man entsprechend Pizzen kauft, auch wenn das vielleicht so mancher Bitcoin-Nutzer anfangs getan hat. Ja. Und dass es so auch, sag ich mal, passender ist, ja, zu der Bitcoin, nicht unbedingt Vision, aber zu dem, was Bitcoin geworden ist oder was so wie sich der Markt entschieden hat, was Bitcoin ist. Weil Bitcoin Cash war ja letztendlich näher an dem Use Case, das wirklich auch als Cash, als Transaktion, als Zahlungsmittel zu verwenden. Und das hat sich ja nicht wirklich materialisiert. Ja. Und insgesamt ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Erkenntnis, dass wie in vielen Bereichen des Lebens oder der Märkte, dass der Markt einfach im Kollektiv entscheidet, ja, und somit sich eine genau, eine Leitwährung herauskristallisiert, Steffen.
Ja, das ist sicherlich richtig. Um mal kurz die Brücke zurückzuschlagen zum Base Layer, das hast du ja schon ganz richtig eingeführt mit den verschiedenen Arten von Blockchains, die natürlich technisch von der Grund-Blockchain her das Gleiche tun. Es werden Transaktionen in Blöcken zusammengefasst und diese Blöcke dann in einer Blockchain zusammengeführt, nur wie diese Blöcke aussehen, wie sie zusammenfinden und tatsächlich auch, was in diesen Transaktionen drinsteht, das unterscheidet dann eben einen, ich sage jetzt einfach mal, Wertspeicher wie Bitcoin von einer Smart Contract Plattform wie Ethereum. Und ich denke, das ist dann auch so das Hauptthema heute, ein bisschen über Smart Contract Plattformen zu sprechen und über die Möglichkeiten, die eigentlich damit geschaffen werden. Und vielleicht auch ein bisschen die Limitierungen.
Genau, unbedingt. Das ist einerseits Unterscheidung, aber gleichzeitig sehen es auch viele, sag ich mal, als Stärke der Smart Contract Plattform. Einerseits, weil man natürlich, viel mehr noch damit anstellen kann als über den reinen Transfer von Coins hinaus. Und im Falle von Ethereum und gilt sicherlich auch für viele andere Smart Contract Plattformen und Assets, ist der Gedanke des Triple, sogenannten Triple Play, ja, dass man sagt, okay, es stellt einerseits den Wertspeicher dar, also die Grundwährung, aber auf der anderen Seite werden damit auch wirklich Transaktionen begründet und auch bezahlt, also auch die Transaktionsgebühren finden in der Währung statt. Und es wird auch in der Währung sicherlich gehandelt. Ja? Also man denke mal nur an NFTs zum Beispiel, die ja dann wirklich nicht unbedingt in US-Dollar, sondern in oder Euro, sondern wirklich in Ethereum dann auch gepreist werden. Sodass hier die Währung im Falle von Ethereum, das eben, Wertspeicher und auch Transaktionswährung zugleich ist. Und die dritte Funktion ist ja dann die auch noch des Stakings oder der Netzwerkbesicherung. Wo dann das auch nochmal eine Art Rückfluss gibt für den Staker und eine Art Incentivierung, auch die Währung zu halten und entsprechend vielleicht zur Netzwerkbesicherung auch einzusetzen.
Ja, völlig richtig.
So, und dann hatten wir es ja eben schon von Trendschärfe oder der fehlenden Trendschärfe oftmals zwischen den Klassifizierungen. Und noch weniger trendscharf wird es, wenn man sogenannte Scaling-Lösungen, also Skalierungslösungen, auch Layer 2, Layer 2 Blockchains, Rollups oder Sidechains genannt, betrachtet. Das sind nämlich eigenständige Blockchains, die auf anderen Chains aufsetzen und zum Teil deren Sicherheits- und Dezentralisierungseigenschaften nutzen bzw. erben, aber oftmals schneller, also mit höherem Datendurchsatz und kostengünstiger operieren können. Die meisten davon setzen auf Ethereum auf, also zumindest mal die meisten, die auch, investierbar sind mittels eines eigenen Tokens. Das sind zum Beispiel Arbitrum und Optimism, das wird der ein oder andere schon mal gehört haben. Aber auch auf Bitcoin, dessen Blockchain ja nativ, also technisch, erstmal nicht Smart Contract fähig ist, wird zunehmend versucht, mittels Layer 2 Lösungen Smart Contract Fähigkeit herzustellen. Das wären dann solche Protokolle wie zum Beispiel Stax oder Merlin oder Rootstock. Gibt es einige. Sicherlich könnte man Lightning vielleicht sogar auch noch nennen in dem Bereich. Aber wie gesagt, da verwischen sich schon die Themen von Grundblockchain und Infrastruktur schon gehörig. Ja.
Genau, wobei der Grundgedanke eigentlich auch immer der gleiche ist. Die Blockchain an sich, so sicher und zuverlässig sie ist und unveränderbar, genauso teuer ist sie und genauso langsam ist sie im Vergleich zu einer, ich sage jetzt mal, Datenbank. Und deswegen sind diese Layer 2 oder Skalierungslösungen so nützlich, weil ich sagen kann, also jetzt mal abstrakt gesprochen, ich habe hier ganz viele Aufgaben zu erledigen und es reicht mir, wenn ich nach Erledigung der Aufgaben quasi das Ergebnis in die Blockchain speichere, aber mein Ergebnis, das ich ablege, enthält dann eben alle Informationen über das, was ich gemacht habe. Also ich nehme eine große Aufgabe, erledige die außerhalb der teuren Blockchain und speichere das Ergebnis dann so zurück, dass aber nachvollziehbar ist, dass ich keinen Unfug getrieben habe. Und das lässt sich eben mit mathematisch-technischen Lösungen auch umsetzen. Und deswegen hast du ja auch gesagt, Ethereum ist da oft die Blockchain der Wahl, weil dann eben auf der Blockchain tatsächlich geprüft werden kann, dass diese Berechnungen, die auf dem Layer 2 passiert sind, auch korrekt waren. Und so hat man zwar nur nach bestimmten Zeitabständen einen zuverlässigen Stand, aber man ist eben außerhalb der Blockchain wesentlich schneller und effizienter unterwegs, als wenn man alles auf so einer Basis-Blockchain wie Ethereum abwickeln würde.
Genau, hat dann aber eben sicherlich Einschränkungen in den Punkten, ja, also in puncto Sicherheit, Transaktionssicherheit und, sag ich mal, finalem Settlement, ja, weil das ist sicherlich ein weiterer möglicher Kategorisierungsfaktor zur Festlegung, ob es denn Basisebene ist oder nicht. Und das ist eben die Eigenschaft des, ja, des Settlement Layers und auch der Settlement Currency. Denn bei, ja, zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und Solana fallen diese Themen jeweils zusammen. Also das heißt, dass auf der Bitcoin-Blockchain werden Transaktionen final gesettelt und das Settlement findet in der Währung Bitcoin statt. Das gleiche gilt natürlich für Ethereum und Solana auch. Für viele weitere Baselayer, Smart Contract Plattformen genauso. Aber das gilt eben nicht unbedingt für eben diese Skalierungsblockchains, deren Transaktionsgebühren oftmals nicht im eigenen Token abgerechnet werden, ja, sondern in Ethereum zum Beispiel. Und wo das finale Settlement, wie du sagst, dann auch zeitverzögert, auch erst auf der angeschlossenen Base-Blockchain passiert, nicht wahr?
Ja, genau. Wobei, was ich da noch ergänzen kann, Ethereum bewegt sich ja auch im Moment ganz schön weit weg von einer herkömmlichen Blockchain. Also um die Skalierungsprobleme zu lösen, ist da ja auch sowas wie Sharding, was jetzt den Rahmen vollkommen sprengen würde im Gespräch, wo dann eben nicht mehr nur eine Blockchain existiert in ihrer Gänze, sondern wo dann die Blockchain noch auf die Welt so verteilt wird, dass es immer noch sicher ist, aber dass man trotzdem auch diese Basislayer skalieren kann. Aber wie gesagt, in der Regel ist es so, wie du sagst, und alles Weitere würde jetzt den Rahmen sprengen.
Genau, das ist wahrscheinlich so. Aber man muss ganz klar sagen, dass, sag ich mal, gerade investitionsstrategisch es doch eine große Rolle spielt, weil das Thema Sharding natürlich einige Funktionen dann, die im Moment durch Layer 2s oder durch Scaling Solutions abgedeckt werden, dann eigentlich, sag ich mal, auf der Base-Chain direkt vereint würden, was dann wieder Implikationen zulässt hinsichtlich, sag ich mal, der Investierbarkeit eben dieser Skalierungssysteme, die meistens einen Token haben und die meistens auch sehr, sehr hoch bewertet sind im, sag ich mal, hunderte Millionen Dollar-Bereich, manchmal auch Milliardenbereich. Und da ist eben die Frage, ja, wie nachhaltig dann auch so ein Wert sein kann, wenn die Funktionen dieser oder die Hauptfunktionen dieser Blockchains quasi irgendwann dann auf der Basechain auch vereint werden können, Steffen.
Also es ist möglich, dass es dazu kommt, dass die Layer 2s dann wegfallen teilweise, weil es dann günstig genug wird, die Sachen auch auf der Ethereum-Blockchain durchzuführen. Ich halte es aber eher für wahrscheinlicher, dass diese Technologien bestehen bleiben, wie sie jetzt sind und einfach nur günstiger dieses Settlement machen können auf Ethereum. Also die Blockchain ist ja oft schon an ihre Grenzen gestoßen von Ethereum und um weiter wachsen zu können, auch in der Zukunft, braucht man jetzt eben das Sharding. Aber wie jetzt dann das Verhältnis ist an Transaktionen, die man da mehr an Durchsatz bekommt, mit den neuen Technologien, ob das dann die Layer 2s überflüssig macht, würde ich jetzt mal stark anzweifeln im generellen Fall. Aber ich denke mal, es wird dann eben manche Fälle geben, wo die Sicherheit wichtiger ist, wo man dann sagt, ich gehe eher auf Layer 1, weil da kriege ich jetzt trotzdem schneller und günstiger meine Transaktionen durch und dann können sich vielleicht auch ganz neue Anwendungsfälle etablieren.
Genau, finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, was da zwischen den Zeilen auch schon rauskam und kommt, ist, dass sich ja auch schon, sag ich mal, ganze Ökosysteme und auch Communities schon gebildet haben auf diesen Sidechains und Layer-2-Systemen. Genau, die Sache, die sicherlich schon zum Teil eine gewisse, also so eine Größe erreicht haben und so eine Community um sich scharren, ja, dass es schwierig vorstellbar ist, dass all die, sag ich mal, Applikationen und auch all das Kapital, das eben in den entsprechenden dezentralisierten Applications gebunden ist, dass das so schnell wieder wandert, genau, sicherlich bei der einen oder anderen Layer-2-Chain schwierig vorstellbar und spricht im Zweifel dann doch wieder für die Nachhaltigkeit auch der entsprechenden Community oder der entsprechenden Blockchain. Steffen?
Und das ist auch ein Punkt, weil wir auch immer ein bisschen über die Investitionsseite sprechen. Das ist ein Grund, warum ich so optimistisch persönlich gegenüber Ethereum stehe, auch für die Zukunft. Also wir nennen jetzt oft auch Ethereum synonymhaft für Smart Contract Plattformen. Es ist aber nun mal auch so, dass es als zweitgrößte Kryptowährung mit einem riesen Aufgebot an Plattformen, die darauf aufgebaut haben schon, also da ist ja schon ein riesen Ökosystem da. Das heißt, wenn ich Ethereum gut finde und wenn ich in Ethereum investiere, dann investiere ich ja auch in dieses Ökosystem, das nicht nur darauf aufgebaut hat, sondern letztendlich auch davon abhängt, weil ja die Aktivität von Ethereum bedingt ja dann erst die Existenz von diesen anderen Plattformen. Die könnten ja ohne Ethereum, klar könnten sie umziehen und so weiter, aber es ist eben schon ein Riesennetzwerk, in das ich da quasi mit investiere, wenn ich auf Ethereum baue. Und das ist was ganz Außergewöhnliches auch in der Blockchain-Welt bisher, finde ich.
Ganz genau, ja, weil bei, ich sag mal, der Genese von neuen Netzwerken gibt es ja immer das Henne-Ei-Problem, ja, und Ethereum und sicherlich ein Stück weit auch weitere Smart Contract-Plattformen, Solana fällt da einem sicherlich ein. Ja, die haben es eben geschafft, sage ich mal, eine gewisse Schwelle an Größe und Community schon so zu überwinden. Dass das einfach für sich genommen ein Netzwerkgebilde ist, wo es schwierig vorstellbar ist, dass das wieder ganz in der Versenkung verschwinden wird. Diese ganzen Blockchain-Systeme und Ökosysteme haben ja vielerorts oder vielerseits auch fast schon Religionscharakter, also wo jede eigene Chain seine eigenen Jünger hat. Und das ist natürlich dann in dem Fall natürlich zuträglich, sag ich mal, auch das, das Ökosystems und auch das, sag ich mal, das Community-Gefühls, wenn man dann entsprechend sich dort zugehörig fühlt und entsprechend die Applikationen auch benutzt. Ja. Aber vielleicht ist das auch eine ganz gute Brücke in den Abschluss dieser Folge, weil wir sprengen hier schon wieder die Zeit, sehe ich gerade. Und zwar, vielleicht können wir noch kurz dahin schwenken, wo, sag ich mal, solche Smart Contracts vielleicht auch Sinn machen, also wo Anwendungen Sinn machen oder was vielleicht auch ein Smart Contract an sich ist und begründet. Steffen, ich glaube, da hast du dir auch nochmal Gedanken zu gemacht.
Ja, ich denke, es macht Sinn, sich das nochmal konzeptionell kurz zu überlegen, was ist so ein Smart Contract, weil der Begriff wird oft rumgeworfen. Und es ist aber auch tatsächlich relativ schwer, das zu umschreiben. Zumindest, weiß ich nicht, also wenn man sich nicht öfter damit befasst. Aber man kann sich es vielleicht als Vergleich so vorstellen, wenn man sich jetzt vorstellt, man kauft ein Grundstück, dann muss man irgendwo zu einem Grundbuchamt gehen, dann wird das eingetragen, dann kriegt man irgendwann Bescheid, es ist jetzt im Grundbuchregister eingetragen und dann wird es irgendwo zentral, wenn auch vielleicht an mehreren Orten, aufbewahrt und liegt dann da. Und was jetzt mit dem Smart Contract in der Blockchain-Welt passieren würde, könnte man eben sich vorstellen, dass es einen Smart Contract gibt zum Thema Grundbuch und indem ich dann eine Transaktion erstelle. In dieser Transaktion kann ich dann sagen, ich möchte das Grundstück mit dieser und jener Identifikationsnummer kaufen, schicke in Form von Ether gleich den Kaufbetrag mit oder in Form von irgendeinem Token. Und die Blockchain kann dann quasi dieses Grundbuch, das auf der Blockchain verteilt ist, ändern. Dann steht in der Blockchain, die über die ganze Welt repliziert wird, in jedem Grundbuch, in jeder Kopie dieses Grundbuchs, das aber eben verteilt ist, drin, wem welches Grundstück gehört. Und der Unterschied ist eben, dass dieses Grundbuch dezentral ist, auch im Hinblick auf Manipulationssicherheit. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Transaktion im Nachhinein verändern, weil eben Blockchains manipulationssicher sind. Und es ist ganz transparent für alle, die auf diese Blockchain draufschauen, zu sehen, wer hat das Grundstück gekauft, wann hat es gekauft, wie viel hat er dafür bezahlt. Ob man das jetzt will, ist die andere Frage. Und da kommen wir dann auch zu einem Punkt, der eben bei Smart Contracts auch immer eine Rolle spielt, ist, wie viel möchte ich denn zeigen? Also Transparenz auf der einen Seite gut für Nachvollziehbarkeit und für die Glaubwürdigkeit von den Daten, die auf der Blockchain liegen. Aber gerade wenn es jetzt um personenbezogene Daten geht oder um datenschutzrechtliche Themen oder halt eben auch einfach um Dinge wie, vielleicht möchte ich ja nicht, dass alle Welt weiß, welches Grundstück ich besitze, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss man sich eben schlaue Lösungen überlegen, wie man zum Beispiel so einen Grundbucheintrag auf einer Blockchain ablegen könnte, ohne die privaten Daten preiszugeben. Dafür gibt es auch Lösungen, die auch wieder relativ komplex sind. Aber vielleicht kommen wir in irgendeiner Folge mal dazu, dieses Grundkonzept, das an mehreren Stellen in der Blockchain, das Zero-Knowledge-Thema, das kommt an mehreren Stellen beim Thema Blockchain vor, auch eben bei diesen Layer 2s, die wir vorhin hatten. Und damit ist es zum Beispiel möglich, vertrauenswürdige Daten so zu verschleiern, dass man trotzdem die relevanten Daten noch auf der Blockchain liegen hat, aber eben so verschleiert, dass man sie nicht direkt entschlüsseln kann.
Genau, ich versuche das noch einmal auf noch eine einfachere Ebene vielleicht zu heben, das Thema Smart Contract. Und zwar, zumindest mal in meinem Kopf, ist das auch einfach die Möglichkeit, ja, Transaktionen mit Konditionen zu versehen, also konditional zu gestalten. Sowas Einfaches wie, ich schicke dem Steffen 3 Bitcoin, also das kann ich auf Bitcoin, glaube ich, genau jetzt machen. Also ich kann dir jetzt 3 Bitcoin schicken, aber ich kann quasi nicht definieren, ich schicke dir morgen oder ich schicke dir zum Beispiel jeden Montag einen halben Bitcoin. Sowas geht dann eben nur auf einer Smart Contract Plattform wie Ethereum, wo ich eben solche Themen festlegen kann oder wo ich dann entsprechende Handelsapplikationen drauf aufbauen kann. Was man auch sicherlich als Beispiel anführen kann, ist sowas wie eine Limit Order. Ja, so, da wird ja hier die Zuhörerschaft vieler, also werden viele von euch mit vertraut sein, also weil das ist ja auch nur eine Kondition. Also sprich, wenn zum Beispiel ja der ein oder andere Kryptocoin einen bestimmten Kurs erreicht, nur dann lieber Smart Contract, führe mir diese Order auf der Blockchain aus. Genau, also das sind für mich auch nochmal ganz gute Gedankenstützen, um zu verstehen, was eigentlich so ein Smart Contract ist, ja, oder sein kann.
Ja, ich denke, das sind auch ganz gute Beispiele. Wobei letzterer mit der Limit Order natürlich voraussetzt, dass ich irgendwo den aktuellen
richtig, Kurz, das, und dann sind wir schon ganz schnell beim
dieser Kryptowährung kenne, aber damit da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei einem anderen Thema. Oracles, Infrastruktur, Chainlink als Beispiel, das ist auch wieder für eine andere Folge ein Thema, ein sehr interessantes Thema. Aber vielleicht hast du da noch einen guten Punkt angeschnitten. Limitierungen von solchen Smart Contracts ist zum Beispiel eben die Verbindung in die Außenwelt. Also ich kann jetzt nicht sagen, also nicht per se kann ich jetzt sagen, wenn jetzt gerade die Sonne scheint, dann schicke einen Bitcoin an Chris, weil Smart Contracts nicht in der Lage sind, jetzt im Internet nachzuschauen, wie gerade das Wetter ist oder wie auch immer. Dafür gibt es auch ganz einfache Gründe, warum das nicht so ist. Aber dafür gibt es dann eben solche sogenannten Oracles, mit denen man dann solche Informationen so zuverlässig wie möglich in die Blockchain-Welt bringen kann. Aber das wird dann das Thema von einer anderen Folge
super
sein.
Super. Nee, dann, ich glaube, dann würden wir es hiermit auch abschließen, Steffen, würden uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter, vielleicht, ja, also dem Thema Infrastruktur, aber auch dem Thema Applikationen, also Application-Anwendungen widmen. Ja, also denke nur an Themen wie Decentralized Finance, Gaming, Supply Chain, Healthcare, Crowdfunding, Identity hast du eben schon angesprochen. Also da gibt es, glaube ich, wirklich eine Vielzahl, eine Plethora an Themen. Und genau, und da freuen wir uns drauf, genau diese mit euch zu besprechen und entsprechend aufzubereiten. Danke euch.
Danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.